sagen wir mal so, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wenn jetzt eine ähnliche Situation nochmal passiert und das gleiche Gefühl kommt hoch, dann habe ich ja schon eine Art Anker.
Herzlich willkommen beim Masters of Entrepreneurship Podcast. Im Arbeitsleben lassen in meiner Erfahrung viele Manager ihr eigenes Potenzial auf der Strecke, wenn sie zu viel aus dem Stress- und Triggermodus handeln. Davon auszusteigen ist bei den vielfältigen Herausforderungen im Managementalltag jedoch nicht immer leicht. Wie Sie es schaffen, die schlauen Sprüche und geeigneten Reaktionen auch in herausfordernden Situationen auf Lager zu haben, das schaue ich mir heute mit Ralf Willmann an. Ich bin Fabian Fratscher, Gründer und Geschäftsführer von Intralab und One Little Difference und Host des Podcasts Masters of Entrepreneurship. Viel Spaß bei der heutigen Episode. Hi Ralf, schön dich seit Ewigkeit mal wieder zu sehen. Ich darf mit dir heute einen Podcast machen und vielleicht darf ich so ein paar kleine Sätze über dich mal verlieren, wie ich bisher dich, Ralf, so wahrgenommen, erlebt habe, kennengelernt habe. Und in meinen Augen bist du einer derjenigen Moderatoren, Coaches, Berater, die so nicht in ein Schema reinpassen, weil, also ich habe es zumindest bisher selten erlebt, dass Menschen einen Schauspielhintergrund haben. Ich habe sogar gesehen, dass du mal Physiotherapeut gewesen bist und dann eben zum Beraterdasein gewechselt sind. Und dieses Schauspielersein finde ich persönlich, also ich durfte mit dir ja, glaube ich, schon 2, 3 Workshops gemeinsam machen, doch recht spannend in dieser Kombination mit Moderation. Warum? Weil du dann, finde ich, immer noch mal so ein bisschen einen anderen Esprit in die Workshop-Welt reinbringst. Und zusätzlich, und das finde ich noch irgendwie die fast spannendere Geschichte, du bist in meinen Augen ein totaler Spezialist darin, bei Menschen rote Knöpfe zu drücken und zu schauen, wie sie selber lernen, diese Knöpfe wieder auf gelb oder vielleicht sogar auf grün zurückzubekommen. Also das heißt, hier die Leute irgendwie zu testen und letztlich aber auch so einen Lernraum zu schaffen, von rot auf grün zu kommen und möglichst nicht nochmal auf rot.
Hallo Fabian, ja, ich freue mich auch sehr, heute hier bei dem Podcast mit dabei sein zu dürfen, vor allen Dingen auch gerade mit dir. Weil es ist ja immer wichtig, dass auch das Gegenüber etwas, etwas hat, was man mag. Es ist immer was anderes, wenn man mit Leuten redet, wo man sagt, okay, die kenne ich nicht und die haben mich jetzt zu einem Podcast eingeladen und dann erzähle ich mal was. Aber wir haben ja schon eine kleine Historie und ich mag es sehr, mit dir zusammenzuarbeiten. Ich mag deine Art, deine sehr ruhige und bedächtige Art, die etwas anders ist als meine Art, glaube ich. Ich bin da eher so ein wenig draufgängerisch. Auch wenn du sagst, dass ich dem anderen einen Raum gebe, ich habe manchmal nicht das Gefühl, dass ich denen genug Raum gebe. Aber gut, dazu dann vielleicht später noch. Zu meinem Hintergrund, ja, ich bin Schauspieler und habe auch lange Zeit Regie gemacht, weil ich nicht mehr als gesagt bekommen wollte, was ich zu tun und zu lassen habe. Dann dachte ich mir, jetzt werde ich mal selber Chef, jetzt werde ich Regisseur. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Als Regisseur zu arbeiten schon, nur ich war immer noch nicht mein eigener Chef. Da war die Produktionsgesellschaft, die gesagt hat, wir haben kein Geld, wir haben keine Zeit, mach was Schönes draus. Und auf der anderen Seite waren dann die Schauspieler und Kameraleute, Lichtleute, die dann gesagt haben, tut mir leid, so kann ich nicht arbeiten. Und das war für mich so eine initiale Zündung, wo ich gesagt habe, ich muss mich mehr mit Kommunikation beschäftigen, ich muss mich mehr mit Menschenführung beschäftigen. Und insofern habe ich mich dann in verschiedensten Ausbildungen dahin gearbeitet, bis ich heute als Trainer und Berater unterwegs bin.
Und ich finde, das ist eigentlich schon ein super toller Einstieg in unser Gespräch heute, Ralf. Schön, dass du da bist. Ich hatte es vorhin ja schon gemeint, du als Spezialist rote Knöpfe zu drücken. Warum das Thema? Ich meine, du hättest ja auch, weiß ich nicht, Vertriebstrainings machen können oder die ärgsten M&A-Aktionen beraten können. Nein, du bist in meinen Augen zumindest ein großer roter Knöpfedrücker. Ich weiß nicht, ob ich das sinnvoll ausdrücke und nehme es natürlich da auch so ein bisschen aus Korn. Aber trotzdem muss es ja ein Thema sein, was dich beschäftigt hat, was dich interessiert, wo du glaubst, was weitergehen zu können.
Also das mit dem Knöpfedrücken, das kommt wahrscheinlich aus der Historie als Regisseur. Denn ich muss ja beim Schauspieler etwas bewirken. Und da muss ich ja auch gewisse Knöpfe finden, damit der Schauspieler genau das macht, was ich eigentlich von ihm möchte, damit er da auch wirklich reinkommt. Insofern habe ich da vielleicht ein bisschen mehr Übung als andere und auch ein bisschen mehr Spaß dran.
Und ich habe auch noch ziemlich im Ohr, dass du mal sagtest, naja, im Grunde als Schauspieler bist du immer in diesen zwei Welten. Einerseits voll in der Rolle drin und musst, sagen wir, eine gewisse Emotion verkörpern und andererseits kriegst du dann von der Seite immer wieder neue Anweisungen, neue Regieanweisungen, bitte noch lauter, bitte noch leiser, schneller oder und du musst entsprechend wechseln können.
Ja, absolut richtig. Ich erinnere mich da an eine Szene, so ganz in den Anfängen. Ich saß einem anderen Schauspieler gegenüber. Er hatte mich betrogen sozusagen. Ich war so eine Art Mafia-Boss und ich musste ihm jetzt auf eine ganz gefährliche Art und Weise sagen, dass er sowas nicht wieder machen soll. Ansonsten würde er sein Leben verlieren. Jetzt war das aber von der Kameraeinstellung und vom Licht so, ich konnte mich nicht gemütlich auf meinen Stuhl setzen, sondern war wirklich so, ich sag mal so, ein 1/18 meines Hinters waren auf dem Stuhl und der Rest hing im Freien. Und das war kein gemütliches Sitzen. Und wenn man so sitzt und dann auch noch versucht, gefährlich zu klingen, ist verflucht schwierig. Also da lernt man einfach, sich rauszunehmen auf der einen Seite und nur den Charakter zu spielen, aber auf der anderen Seite auch mit all diesen Dingen, die um einen herum passieren. Das ist das Licht, da ist die Kamera, du darfst dich nicht zu weit nach vorne beugen. Du musst dir genau merken, was du sagst, denn wenn das nochmal gedreht wird, dann kannst du nicht einmal das Glas in der linken und dann in der rechten Hand haben. Also da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die parallel laufen und das trainiert uns Schauspieler natürlich schon dazu, dass wir praktisch auf so einer Metaebene das Ganze ständig mitbeobachten und auch kommentieren im Kopf und auf der anderen Ebene so authentisch wie möglich die Gefühle entwickeln und preisgeben können.
Ja. Und letztlich, so klingt's, du steckst halt nicht mehr nur in deiner Emotion oder nicht mehr nur in dem roten Knopf, in dem du bist, sondern kannst dich gleichzeitig, währenddessen du deinen eigenen Knopf hast drücken lassen oder drücken musstest, indem du jetzt ganz bedrohlich bist, jemanden fast umbringen möchtest, immer noch in der Beobachterrolle bist.
Ja, ganz genau. Das hilft mir natürlich auch im normalen Leben. Also ich merke schon allein in meiner Beziehung mit meiner Frau, wir sind jetzt seit über 25 Jahren verheiratet, sind es immer noch und immer noch glücklich. Und da merke ich schon das eine oder andere Mal, wie dann vielleicht so ein Teil in mir sagt, so jetzt reicht's aber, jetzt habe ich die Faxen dicke, aber meine Kommunikation dann doch noch so anpasse, dass es am Ende wieder gut ausgeht.
Und auf der anderen Seite, also ich denke jetzt in den Unternehmenskontext, auch da habe ich immer wieder den Eindruck, dass es ganz viel letztlich mit Mustern zu tun hat. Ich meine, klar, als Menschheit, wir sind Menschen, aber man wird ja als Trainer oder als Berater nicht umsonst gefragt oder gebeten zu unterstützen, wo andere einfach anstehen, weil sie es gerade nicht selber machen können. Und oft in meiner Erfahrung sind es dann genau solche Momente, wo jemand merkt, hey, ich bin beispielsweise nicht der geübteste oder der erfahrenste Kommunikator. Ich komme nicht so an, wie ich mir das wünschen würde. Ich kriege die Message nicht so rüber, wie sie eigentlich rübergebracht werden muss. Ich werde wie eine Art von Feindbild gesehen, verstehe gar nicht warum. Oder eine Initiative, eine Veränderung, eine Restrukturierung, die ich im Unternehmen platzieren möchte, wo ich genau jetzt schon weiß, dass es Widerstand geben wird. Und ich brauche Leute, die letztlich Spezialisten darin sind, A, mit Widerstand umzugehen und B, sauber zu kommunizieren. Und genau das, also das heißt so einen, sagen wir, bewussten oder gelingenden, authentischen Umgang aber auch mit der Art und Weise, wie man selber, also wie ich mit meinen Mustern in meiner Beraterrolle, in deiner Beraterrolle umgehe und andererseits aber auch, wie ich anderen Leuten helfen kann, in dem Fall Managern helfen kann, mit ihrer mit ihren roten Knöpfen umzugehen, das ist ja genauso dieser interessante Punkt an dem, was finde ich, du so schön verkörperst.
Danke.
Und Ralf, was ich dich bitten würde, noch mal ein bisschen genauer zu erzählen, ist, was passiert denn eigentlich im Kopf bei Leuten, bei denen der rote Knopf vielleicht bald gedrückt werden konnte? Vielleicht kannst du noch mal so einen kurzen theoretischen Background einfach geben, damit wir wissen, worum es hier eigentlich geht.
Jetzt noch mal aus meiner Historie als Physiotherapeut, wo ich so medizinisches Halbwissen habe, sage ich mal, weiß ich ja, dass alles, was mit Gefühlen zu tun hat, die sich ja auch im Körper irgendwo manifestieren. Das heißt, es passiert ja was im Körper. Das Herz schlägt schneller, die Hormone fangen an zu wallen und so weiter und so fort. Das heißt also, wenn man es rein medizinisch sieht, dass du ab einem gewissen Punkt hast du eine erhöhte, sagen wir jetzt mal, Hormonausschüttung, Adrenalin, was dazu führt, dass der Blutdruck steigt und so weiter und so fort. Und das musst du mitkriegen. Wenn du das mitkriegst, dann weißt du, dass du dich langsam diesem Raum näherst, wo die roten Knöpfe sind. Oft ist es ja so, dass man es nicht gleich mitbekommt. Ich meine, wir haben jetzt in München demnächst wieder das größte Fest anstehen, das Oktoberfest. Und da, sage ich mal, gibt es schon den einen oder anderen Aspiranten, wo man merkt, der Raum von den roten Knöpfen, der ist nicht so groß, als dass er sich da schön umschauen kann, sondern da wird gleich der Knopf gedrückt. Da geht es dann gleich los. Und das ist eine Arbeit erstmal mit einem selber, wo man sagt, ich muss anfangen zu reflektieren, ich muss mich selber kennenlernen. Ich muss bei mir selber merken, was passiert gerade bei mir. Das kann ich physisch auf jeden Fall merken. Psychisch, ich sage es mal in Anführungsstrichen auch, weil Physis und Psyche, die sind da nicht so getrennt. Aber dazu muss man sich selber besser kennenlernen. Dazu muss man mehr reflektieren. Dazu braucht man ein Gefühl für sich selber. Ich sehe das zum Beispiel bei Sportlern, die haben es da einfacher. Oder bei Managern, Führungspersönlichkeiten, die vorher Sport gemacht haben, die haben einen größeren Zugang zu ihrem Körper als andere. Und denen fällt es leichter zu spüren, ups, da passiert jetzt gerade etwas. Um so in eine Metaposition zu gehen und zu sagen, aha, ich merke, ich werde gerade wütend.
Ohne aber da rein zu verfallen und zu sagen, ich muss das jetzt ordentlich ausleben, weil ich der anderen Person zeigen muss, wie scheiße die Arbeit ist, die sie gerade gemacht hat beispielsweise.
Naja, also da reden wir von der Größe des Raums. Also wie Viktor Frankl so schön sagt, zwischen Reiz und Reaktion, dazwischen gibt es einen Raum. Und wie groß der ist, das entscheidet letzten Endes derjenige, der es merkt, selber. Und das ist aber auch ein bisschen Übung, diesen Raum zu vergrößern. Wenn ich es schnell merke, dass ich so an meine Grenzen komme, dann kann ich noch die Bremse ziehen und manche merken es erst, wenn es eigentlich schon zu spät ist.
Ja. Und dann ist der Kopf schon ausgeschaltet, er ist voll im Überlebensmodus wahrscheinlich. Und
ja, total. Ja. Also die sind dann komplett nur in den Gefühlen, in den Emotionen. Und da ist der Zugang zur grauen Masse, zur Festplatte oben im Gehirn, der ist gar nicht mehr gegeben. Mhm. Gibt es nur noch Flucht oder Kampf.
Ja, weil das Hirn einfach Strom sparen möchte. Festplatte nicht mehr anschmeißen, nur noch wegrennen oder laut.
Ja, also du bekommst ja den Reiz von außen rein und im Gehirn, in der Amygdala wird ja dann entschieden, Gefahr oder nicht Gefahr. Und wenn es Gefahr bedeutet, dann heißt es, ich fange an zu reagieren. Wohingegen, wenn es nicht Gefahr ist, dann habe ich Zugang zu meinem Neokortex und dort habe ich all die klugen Sprüche und so weiter abgespeichert. Also, kleines Beispiel. Ich war verabredet mit einem Kunden und war schon ein bisschen spät dran. Komme mit dem Auto an, sehe einen Parkplatz auf der anderen Straßenseite, setze den Blinker, wie man das ja vernünftigerweise macht, um zu signalisieren, ich möchte diesen Parkplatz haben. Und natürlich, wie soll es auch anders sein, fährt einer vor mir rein. Und ich war sowieso schon gestresst ohne Ende, weil ich zu spät war, weil der Verkehr da war. Ich reiß also meine Fahrertür auf, renn raus, reiß seine Fahrertür auf. Also ich habe ihm nichts getan, aber es war eine unangenehme Situation. Und ich bin dann abends nach Hause und zu meiner Frau und habe das natürlich erzählt. Und sie sitzt so auf dem Sofa und kommt dann mit so einem coolen, lockeren Spruch daher. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das hätte mir in der Situation auch einfallen müssen. Aber nein, weil ich dermaßen in den Emotionen war, hatte ich keinen Zugang zu meinem Neokortex, der wahrscheinlich sowieso ein bisschen kleiner ist. Und da sind ja die coolen Sprüche drin. Wenn das nicht geht, dann ist man nur noch pure Emotion und Reaktion. Und dann ist man nicht mehr Gestalter, sondern nur noch ja, Opfer der eigenen Emotionen.
Und ich habe in dem Fall die nächste Frage eh auf Lager, nämlich wie schafft man es nun, diesen Raum zu vergrößern? Einen Punkt hast du schon genannt. Naja, im Grunde, man muss sich erstmal dessen bewusst sein, dass da was passiert, dass das Herz schneller schlägt, dass das Schwitzen anfängt oder. Und wenn man das bemerkt, hat man eben die Möglichkeit, bewusster zu entscheiden, wie will ich jetzt eigentlich agieren, statt nur zu reagieren. Und ich habe zusätzlich bei dir erlebt, als ich mit dir die TIM mal durchführen durfte, die du ja im Grunde so vom Ablauf her selber erfunden hast, dass das auch so ein Stop-and-Go-Spiel sein kann. Also das heißt, wenn man das Hirn darauf übt, letztlich immer wieder bewusst in seine Situation hineinzugehen, in der es bisher gelernt hat, irgendwie mit Kampf oder Flucht reagieren zu müssen, dass eben dadurch eine Art von, sagen wir, Neuverkabelung im Hirn stattfinden kann, dass das Hirn eben merkt, oh, es ist doch gar nicht so gefährlich, mal eben angeplärrt zu werden von meinem Gegenüber. Ich kann ja jetzt eigentlich relativ entspannt auch mal überlegen, was will ich jetzt eigentlich sagen? Welche Möglichkeiten also gibt's, um diesen Raum zu vergrößern, von dem du da gesprochen hast, neben dem zu reflektieren?
Also da kann ich auch im Prinzip nur wieder zurückgehen in die Zeit meiner Schauspielschule. Uns hat unser Schauspiellehrer immer gesagt, wenn ihr abends ins Bett geht, dann reflektiert einfach nochmal den Tag und was passiert ist. Und wenn ihr den Tag reflektiert, geht noch einen Schritt weiter zurück und schaut mal, wo hat denn das eigentlich angefangen, dass ich in dieser Situation die und die Emotion bekam. Weil für uns als Schauspieler ist es wichtig, dass die Emotionen tatsächlich auch wirklich hochkommen. Sonst glaubt uns keiner das, was wir als Text abgeben. Stimmt, ja. Wir spielen also wirklich mit echten Emotionen. Ja, deshalb ist es in Hollywood ja so ein drunter und drüber mit ich liebe dich, ich heirate dich, ich scheide mich. Weil das ja ständig, man verliebt sich ständig und trennt sich ständig. Und wenn man zu Hause im Bett liegt und dann überlegt, oh ja, da bin ich ziemlich, ziemlich sauer geworden. Ja, wo hat denn das angefangen? Und dann überlegt man, na, das hat eigentlich schon angefangen, als ich dann auf dem Weg zur Schauspielschule war. Da war doch in der Bahn jemand, der ist mir auf den Fuß getreten und so weiter und so fort. Also man kriegt es so ein bisschen mehr mit, je tiefer und tiefer man geht. Und das Interessante ist, dass das Reflektieren ist für mich so wie so eine Art Muskel, den man trainieren kann. Je öfter ich das mache, bemerke ich dann plötzlich, desto näher rutscht das Reflektieren an die eigentliche Aktion selber heran. Das heißt also, wenn dann eine Aktion war, wo ich emotional geworden bin, in welcher Art und Weise auch immer, dann merke ich manchmal schon vielleicht kurz nachdem ich wieder aus der Emotion draußen bin, merke ich, oh ja, das habe ich gemerkt, ja. Dann entsteht so ein Trainingseffekt. Und wenn man das immer wieder und wieder macht, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man merkt, in dem Augenblick, wo es losgeht, merkt man, ui, jetzt werde ich aber ziemlich sauer. Also ich habe da ein kleines Beispiel. Ich bin gestern von Berlin zurückgeflogen und habe mich da auf meinen Platz gesetzt, auf meinen Gangplatz, und dann kommen die Leute rein und irgendwann stand so eine Dame vor mir, Englisch sprechend, die guckte mich an und sagte, this is my place. Dann habe ich sie gefragt, welche Nummer sie hat. Und dann sagte sie mir eine andere Nummer als die, wo eigentlich mein Platz gewesen ist. Und jetzt merkte ich einfach, die ganzen Leute drängten hinten weiter und es wurde langsam unruhig und ich kriegte das so mit. Und ich merkte schon, wie ich so langsam einen Hals bekam, auf Deutsch gesagt.
Ne? Also bei dir ist der Hals sozusagen die Reaktion?
Ja, da spüre ich, wenn es anfängt zu schlagen. Und dann meinte sie noch, I'm sitting outside. Also weder ein Bitte und Entschuldigung oder Danke oder irgendetwas, sondern sie bestand einfach darauf. Wahrscheinlich war sie genauso unter Stress, mag ja sein. Und ich merkte dann, jetzt habe ich so die Möglichkeit zu sagen, okay, das wollen wir doch mal sehen. Dann zeigen Sie doch mal bitte Ihr Ticket und dann lassen wir uns mal gucken. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, naja, was soll's, dann setze ich mich halt eben auf den nächsten Platz. Und wenn derjenige, dem dieser Platz gehört, dann kommt, dann kann man das ja in Ruhe nochmal regeln, weil die anderen Gäste, die reinkamen, die drängten langsam immer mehr. Und dann habe ich zu ihr gesagt, okay, let's forget it anyway, und habe mich dann neben sie gesetzt, also einen Platz weiter reingerutscht. Und das war so die Situation, wo ich merkte, reagiere ich jetzt oder reagiere ich jetzt nicht? Was mache ich? Gebe ich jetzt meinem Gefühl, meiner Emotion nach? Und so, ich werde hier ungerecht behandelt und vor allen Dingen auch noch unhöflich. Und das lasse ich mir nicht gefallen. Und dann kommen natürlich Emotionen hoch. Oder lasse ich es einfach gut sein?
Und ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich noch viel schwerer ist, das überhaupt zu checken, wenn man eher darauf konditioniert ist, sagen wir, lieb zu sein. Mhm. Und in dem Fall kommt dann halt nicht die Wut hoch, sondern man sagt dann, ja, okay, ich setze mich dann darüber und versuche das wegzuwischen im Grunde und der eigentlichen Konfrontation aus dem Weg zu gehen. Weil ja das letztlich auch ein Muster ist. Ne? Nicht nur Aggression ist das Muster, sondern ja auch jetzt in dem Fall die Flucht, wenn man so will. Und das zu bemerken, kann ich mir vorstellen, fällt vielen möglicherweise schwerer. Und gerade wenn ich auch eher an so Alltagshandlungen denke, ich sitze in einem Meeting und ergreife entweder das Wort oder denke mir, ja, ich hätte zwar auch was zu sagen, aber gerade ist nicht der richtige Moment dafür. Auch das kann ja im Grunde dasselbe Muster sein, wo es darum geht, sagen wir, diesen Raum zu schaffen, um letztlich, und ich glaube, darum geht es im Kern, sagen wir, intuitiv richtig handeln zu können, aus einer Form von inneren Freiheit heraus handeln zu können, statt irgendwie getrieben von Mustern, von Dingen, also die wir uns irgendwann mal im Hirn abgespeichert haben, von denen wir glauben, dass sie die Art und Weise sind, wie wir handeln sollten.
Oder das ist, sagst, ist ganz interessant, weil ich saß ja während des ganzen Fluges neben mir, also etwas über eine Stunde. Und das Ding hat mich noch weiter beschäftigt. Also in meinem Kopf ging es weiter rum und sagte so, jetzt sitzen wir beide hier und die Spannung war zu spüren. Mhm. Und ich habe mir überlegt, soll ich ihr jetzt noch was sagen? Soll ich ihr jetzt was sagen? Oder soll ich ihr nachher was sagen, wenn wir aufstehen und uns trennen und nicht mehr wiedersehen? Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ja, warum willst du ihr überhaupt was sagen? Ja, weil du dich ungerecht behandelt fühlst. Also da ging eine ganze Menge bei mir im Kopf ab. Und sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, um mal zu fragen, ja, was ist es denn eigentlich, was dich hier so wütend macht? Na? Weil du jetzt nachgegeben hast oder weil du das als ungerecht empfunden hast, und woher kommt dieser Gerechtigkeitssinn, der dir die Erlaubnis gibt, dann einfach nochmal das Thema anzuschneiden? Und das ist ganz interessant, weil wenn man sich solche Gedanken macht und so in sich hineinhorcht, dann vergrößert man den Raum immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass ich gesagt habe, naja, jetzt eigentlich war es nicht der Gerechtigkeitssinn, sondern ich habe klein beigegeben. Auch wenn ich das jetzt für mich anders formulieren könnte, wenn ich gesagt habe, ja, ich war halt eben höflich oder ich habe auf die anderen geachtet, da kann man ja jedwede Argumente ins Feld führen, aber ein Teil in mir hat dann gesagt, ja, du hast klein beigegeben. Und das hat mich dann geärgert.
Und das hat dich halt genervt, genau. Das ist nicht dein Selbstbild letztlich. Aber wie gilt es denn dann zu handeln? Also ich meine, jetzt wieder in meiner Vorstellung, würdest du ja dann in deinem Leben oder in dieser Situation das nächste Mal versuchen, nicht mehr klein beizugeben, um doch aber letztlich, sagen wir, so einem inneren Muster auch wieder stattzugeben, dass da heißt, wenn ich klein beigebe, werde ich nicht respektiert, und wenn ich nicht respektiert werde, dann werde ich vielleicht ausgeschlossen aus einer Gemeinschaft oder was auch immer für eine Angst dahinter steckt oder für ein Bedürfnis dahinter steckt. Also gilt es, dieses Bedürfnis, nicht klein beizugeben, einfach zu stillen, indem man halt nicht mehr klein beigibt, um dem dann das dann loszuwerden, oder wie auch da wieder, sagen wir, diesen Raum reinbekommen, in dieser Angst, in diesem Bedürfnis, nicht klein beizugeben?
Naja, sagen wir mal so, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wenn jetzt eine ähnliche Situation nochmal passiert und das gleiche Gefühl kommt hoch, dann habe ich ja schon eine Art Anker, wo ich sage, gebe ich jetzt gerade klein bei, und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich da wieder anders reagieren.
Mir kommt da noch ein zusätzlicher Gedanke. Das ist in dem Fall ein Online-Kurs, von dem ich dir mal erzählt hatte. Und dieser Typ, der nennt sich Jeffrey Martin, ist ein Neurowissenschaftler, der sich genau mit diesen Fragen auch sehr intensiv beschäftigt. Der sagt im Grunde, naja, also er nennt es dieses Prinzip Edging. Also er sagt, geh genau so weit in eine Situation, in der du weißt, dass dieses Muster von dir angeschmissen wird oder anspringt, Aber geh nicht zu weit, weil ansonsten wirst du völlig quasi überwältigt von der jeweiligen Emotion oder von dem jeweiligen Automatismus, den dein Hirn da gelernt hat. Und wenn du genau an dieser, in dieser Balance bist, nicht zu weit drin, aber auch nicht zu weit draußen, dann gilt's, sagt er, sich mit, und er nennt es diesen Zustand Fundamental Well-Being, also das heißt so ein Zustand von, hier ist alles okay, so eine tiefe innere Ruhe zu verbinden, weil das Hirn dann was Neues lernt. Nämlich es lernt, aha, in der Situation, in der ich vorher geglaubt habe, dass es gefährlich ist, kann ich eigentlich entspannen.
Mhm.
Und er sagt, Lernen im Hirn, und das ist jetzt sogar eigentlich widersprüchlich zu dem, was du sagtest, aber gerne zur Diskussion, funktioniert nicht dadurch, indem man nachdenkt, sondern man lehrt sein Hirn zu lernen, indem man eine Erfahrung macht. Also das heißt, die intensive Erfahrung, wie jetzt zum Beispiel, ich entspanne mich so intensiv wie möglich, also er bringt das Bild dann so rein und sagt, naja, stell dir vor, du liegst in einem warmen Badewanne und bist gerade voll am Entspannen und sinkst jetzt noch ein bisschen tiefer in diesen Entspannungsmoment rein. Dieses Erfahren vom Reinsinken, vom Entspannen ist dann sozusagen der eigentliche Lernweg fürs Hirn, mit dem es lernt, neue Sachen zu machen, statt darüber nachzudenken.
Mhm.
Weil würde ich jetzt, so sagt er, würde ich jetzt darüber viel nachdenken, würde mein Hirn viel mehr merken oder lernen, aha, in der Situation trenne ich mich von der Emotion und analysiere rational. Also das heißt, ich habe eher den Disconnect.
Mhm.
Auch wieder klar, das schafft halt Raum, ja, mhm, weil ich nicht mehr emotional behaftet bin. Aber es schafft halt keine andere Emotion stattdessen. So ist jedenfalls sein Gedanke.
Mhm.
Und indem ich also eine andere Emotion ganz bewusst verankere, lerne ich das Gegenteil oder was Neues, was auch immer ich da lernen möchte. Und genau, also das ist jetzt nochmal ein anderes Konzept. Was sagst du dazu, Ralf?
Also ich halte das gar nicht für so widersprüchlich. Denn wenn ich jetzt mal einen kurzen Ausflug in den Sport mache, als Sportler lerne ich ja bestimmte Bewegungsabläufe und ich muss sie erstmal wirklich bewusst lernen. Ja, zum Beispiel Golfen ist ja eines der komplexesten Bewegungsabläufe. Da trifft so einen kleinen Schläger einen kleinen Ball und ein Mikromillimeter daneben und der fliegt wo ganz woanders hin. Das heißt, diese Bewegungsabläufe muss ich mir erstmal bewusst machen und sie wieder und wieder und wieder und wiederholen, bis sie dann irgendwann zu einem Muster werden. Unbewusst. Und man hat auch schon mit vielen Sportlern gesprochen, wenn die in so eine Flow-Situation kommen, dann weiß der Körper ganz genau, was er machen muss. Und der Sportler sieht sich fast wie auch in so einer Vogelperspektive, wie alles funktioniert. Na, ob das jetzt beim Skifahren ist oder bei den Mountainbikern, wenn die so riesige Klippen überspringen und dann da oben nochmal das Fahrrad fünfmal um sich herum drehen. Das ist ja nicht etwas, was du bewusst in dem Augenblick machst. Das ist der Körper, der es einfach macht. Und ich denke, so ist es auch mit dieser Metaposition. Du hörst oder siehst dich dann reagieren oder agieren auf eine Art und Weise, die einfach angemessen ist, die dir entspricht, weil du das irgendwann gelernt hast. Du hast es angefangen, bewusst zu lernen und irgendwann gehst du damit auf eine ganz andere Art und Weise um. Du musst da nicht mehr bewusst denken, jetzt sage ich dies und jetzt sage ich das und da ist dann noch jenes. Also das dauert ja viel zu lange.
Mhm. Aber es ist letztlich ein Zustand oder eine Reaktion, mit der du dich wohlfühlst, wo du sagst, ja, damit kann ich leben, damit will ich leben.
Ja, genau. Also dann kommen, ich sage mal, die coolen Sprüche von alleine und vielleicht ist man dann in der Metaposition und kann über sich selber lachen oder sagen, wow, das war jetzt cool, wie bist denn darauf gekommen?
Okay. Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen von dem eigentlichen Prinzip der TIM erzählen, weil ich fand das dann doch ziemlich spannend schon. Ich erinnere mich da an diesen Workshop, da waren wir gemeinsam in Saarbrücken gewesen bei einem Team voller Product Owner, die mit ihren Kolleginnen, die auf der anderen Seite, auf der Kundenseite waren, oft nicht klargekommen sind. Da gab es dann Streits und Rollenkonflikte und letzten Endes haben wir denen geholfen, im Seminarsetting, sagen wir nochmal, andere Wege zu suchen, wie sie in solchen herausfordernden Situationen kommunizieren können.
Mhm.
Und im Kern, jetzt so grob gesprochen, woran ich mich erinnere, haben wir immer wieder ein Stop and Go gemacht. Also das heißt, du warst der, der die Knöpfe gedrückt hat, bis zum geht nicht mehr. Die anderen Leute haben reagiert, wie sie reagiert haben. Und wir sind dann nach einem Stopp wieder zurückgegangen und hatten so Regieanweisungen von den Zuhörenden bekommen, die sagten, vielleicht probierst du beim nächsten Mal das aus, vielleicht sag doch mal das, vielleicht ändere mal deine Haltung, vielleicht auch deine Stimme. Und dann sind wir wieder losgegangen und du warst dann halt auch wieder der Knopfedrücker, aber musstest logischerweise anders reagieren. Und genau das habe ich so im Eindruck gehabt, hilft dem Hirn unglaublich, neu zu verkabeln. Mhm. Geh doch da nochmal ein bisschen tiefer drauf ein, worum geht's im Kern und was ist so das Erfolgsrezept?
Ja, also die TIM, das ist die themenorientierte Improvisation, die übrigens nicht von mir erfunden wurde. Ich habe es selber gelernt, aber anyway, ich wünschte, ich hätte es erfunden, aber das gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit. Das ist das Theater, das kommt vom Forum Theater, Theater der Unterdrückten, Augusto Boal. Das geht im Prinzip folgendermaßen. Ich spiele eine Situation mit einem anderen Schauspieler. So, da haben wir ja Protagonist und Antagonist. Jetzt ist es ja oft so, dass wir gerne hätten, dass unsere Mitarbeiter oder unsere Chefs anders reagieren. Also die sollen sich ändern, denn wir sind ja richtig. Sondern das Problem ist, wir sind die Protagonisten und die anderen sind die Antagonisten. Das heißt, mit anderen Worten, nur wenn der Protagonist etwas verändert, wird der Antagonist als Reaktion darauf etwas anderes zeigen. Ich kann nicht so bleiben, wie ich bin und hoffen, dass der andere sich ändert, sondern ich muss selber etwas anders machen. Mhm. Und da ich jetzt im wirklichen Leben nicht immer die Möglichkeit habe, das auszuprobieren, bis es dann irgendwann passt, haben wir das Ganze auf die Bühne gehoben. Ja, okay. Das heißt, wir stellen eine Situation dar aus dem betrieblichen Alltag, wo wir als Protagonisten dementsprechend reagieren, also die Situation auch wirklich eskalieren lassen, so dass der andere auf uns reagiert und dementsprechend seine Emotionen los wird. So, und dann sagt irgendwann das Publikum, ja, das passt so, das kommt so in die Richtung, so wie wir das gerne hätten. Und dann lassen wir das Publikum Alternativen suchen. Das heißt, die sagen, okay, wenn du jetzt in zum Beispiel in den Raum deines Mitarbeiters reingehst, ohne anzuklopfen, klopf einfach vorher mal an, mal gucken, was sich dann verändert. Und so weiter und so fort. Und dann spielen wir diese Sachen und dann gibt es immer wieder kurze Stops, wo ich sozusagen aus der Rolle heraustrete und dem Publikum erzähle, wie es mir in diesem Augenblick geht. Das heißt also, diese Metaperspektive, die ich habe, öffentlich mache. Und dadurch helfe ich den Zuschauern zu reflektieren, weil sie merken dann, oh ja, stimmt, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann verknüpfen sie das mit ihren eigenen Geschichten vielleicht, wo sie was Ähnliches schon mal erlebt haben. Und über diese Arbeit immer wieder Stop and Go, zurückspulen, was anderes ausprobieren, zurückspulen, was anderes ausprobieren, bis dann mein Schauspielkollege auf der anderen Seite, der Antagonist, bis der dann nachher sagt, also jetzt fühle ich mich wirklich auf eine Art und Weise angesprochen, die mich dazu bewegt, das zu tun. Und das ist ganz interessant, weil man da verschiedene Ansätze ausprobiert und wir als Schauspieler versuchen natürlich in dem Augenblick auch immer gefühlsmäßig total in die Szene reinzugehen, um nach dem Stopp wieder rauszugehen und zu sagen, wie ging es mir dabei? Also kleines Beispiel, dass ich dann halt eben, ich sage jetzt mal einfach meinem Mitarbeiter gegenüber etwas höflicher bin und dann werde ich wieder rausgeholt, dann sage ich also, irgendwie passt mir das jetzt überhaupt nicht, dem da so in den Hintern reinzukriechen. Ich würde dem lieber die Meinung sagen. Aber ich merke auch auf der anderen Seite, der reagiert ganz anders auf mich. Und das gefällt mir irgendwo. Ja, vielleicht kann man das mal ausprobieren. Also dieser Entwicklungsprozess, der dann in einem selbst stattfindet, das ist, glaube ich, das, wovon du eben geredet hattest, sich diese Sachen erstmal bewusst zu machen, bis sie dann automatisiert werden und ins Unterbewusstsein gehen, diesen Entwicklungsprozess, den stoßen wir damit an. Und das macht ungeheuren Spaß.
Und du sagtest so schön ja auch, Entwicklungsprozess, der wird angestoßen und gleichzeitig dauert halt der Prozess ein bisschen länger, bis er tatsächlich verankert ist. Da gibt es so ganz unterschiedliche Studien und Zahlen auch, die rumfliegen. Die einen sagen, es geht dann teilweise ganz schnell. Also jetzt denke ich an so Traumatherapie zum Beispiel, wo das Hirn irgendwie merkt, jetzt habe ich ein kleines Beispiel, das war wirklich eine sehr spannende Situation. Ich habe vor einer Weile also vor vielen, vielen Jahren eigentlich so eine Körpertherapie gemacht und kann mich erinnern, nach einer halben Stunde da irgendwie durchgeknetet zu werden, wobei es aber nicht Massagekneten war, sondern halt eher so Knöpfe drücken am Körper, lag ich steif wie ein Brett auf diesem Massagebett und konnte mich nicht mehr bewegen für sowas so 5 Minuten. Und das Ganze war dann so 3-mal oder 4-mal, also das heißt jeweils im Ein-Wochen-Rhythmus habe ich mich da einmal quälen lassen sozusagen und danach war es weg. Ich konnte mich wieder ganz frei bewegen, also in dem Fall war das offensichtlich ein schneller Lernprozess. 4-mal, 30, 40 Minuten oder sowas. Und eine andere Zahl, die so rumgeistert ist, dass es dann doch 6 bis 8 Wochen braucht. Letztlich glaube ich, es ist wie Lernen auch, manche Sachen lernt man schneller, andere Sachen lernt man ein bisschen langsamer, aber irgendwo in dieser Range werden wir uns bewegen, oder?
Mhm. Also ich finde es ganz interessant, was du da gerade sagst, denn wenn ich wieder zurück an meine Zeit in der Schauspielschule denke, unser Lehrer hat immer gesagt, eure Emotionen sind im Körper gespeichert. Mhm. Und wenn ein Schauspieler keinen Kontakt zu seinem Körper hat, dann kommt er auch nicht an die Emotionen ran. Also insofern wiederum mit Sportlern zu arbeiten, ist da wieder einfacher oder mit ehemaligen Sportlern, weil die noch ihren Kontakt zu ihrem eigenen Körper haben. Ganz wichtig, oft halten wir wirklich Emotionen körperlich fest, was dann irgendwann Jahre später zu irgendwelchen Verspannungen oder vielleicht gar zu Krankheiten führt.
Ja, und bei mir war es wahrscheinlich dieser Freeze-Mechanismus, so erkläre ich es mir jedenfalls. Ich war dann wirklich steif und dann fing es irgendwann an zu zittern und dann irgendwann war ich wieder frei. Also, check.
Ja, das ist interessant. Dieses Zittern ist ja, der Körper will ja etwas tun. Eigentlich will er vielleicht weglaufen. Er will agieren, er will das Adrenalin abbauen.
Mhm. Mhm. Stimmt, wie bei Hunden ja nämlich auch. Ne? So, die schütteln sich, nachdem irgendwas stressig gewesen ist und damit bauen sie Stress ab.
Ja, ja. Na, wir sollten uns alle viel mehr schütteln.
Ralf, was gibst du Menschen auf den Weg, die im Kern damit kämpfen, dass sie sagen, hey, ich habe hier eine bestimmte Art zu handeln, das möchte ich gerne abstellen, ich möchte was Neues lernen und gerade wenn es darum geht, herausfordernde Situationen besser zu meistern als vorher. Was ist der größte Hebel, der größte Effekt, den die Person leisten kann?
Aus meiner Sicht ist es immer dieses Reflektieren, wieder zurückgehen in die Situation gedanklich und zu schauen, was ist eigentlich passiert. Wann habe ich wie reagiert? Was hat mich dazu gebracht, das zu sagen oder zu tun? Welche Emotionen waren damit verknüpft? Woher kenne ich das? Also wirklich wie ein Forscher nachzuschauen, nachzusuchen und herauszufinden, was ist das, was mich triggert? Und über diesen Prozess lerne ich mich selber besser kennen. Und dadurch, dass ich mich selber besser kennenlerne, da vergrößert sich dann der Raum zwischen der Reiz und der Reaktion. Also das ist zumindest ist die Art und Weise, wie wir damals als Schauspieler und auch heute noch, wie wir dazu gebracht wurden, unsere Gefühle zu bemerken. Viele Leute sind ja manchmal, du verletzt jemanden und siehst es auch, wie er reagiert und fragst denjenigen und sagst, Entschuldigung, bin ich dir jetzt irgendwie zu nahe getreten? Dann kommt so, nee, alles in Ordnung, nein. Kann natürlich jetzt eine Abwehr sein auf der einen Seite, aber ich denke auch, dass derjenige manchmal das selber gar nicht so wirklich mitkriegt. Und sich damit auseinanderzusetzen, also sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und nachzuforschen, wo zwickt mich was und warum, das ist so der erste Schritt, den ich glaube, in die richtige Richtung gehen zu können, um in so einem Moment gleichzeitig so eine Metaposition mit einnehmen zu können.
Hört sich gut an. Ralf, gibt es noch andere Punkte, die wir heute hier besprechen sollten? Irgendwas, wo du das Gefühl hast, das würde ich gerne unbedingt loswerden. Das hast du, Fabian, noch gar nicht aus mir rausgekitzelt.
Also eine Sache schwingt noch so ein bisschen im Hinterkopf mit. Viele Leute meditieren, ist ja jetzt momentan ganz en vogue. Jeder meditiert und es gibt Apps zum Meditieren und es gibt an jeder Ecke irgendeinen Meditationslehrer. Für mich ist Meditieren im Prinzip nichts anderes als Reflektieren. Das heißt, ich sitze da, versuche an nichts zu denken, beziehungsweise konzentriere mich auf meinen Atem und schwupps, da kommt ein Gedanke. Und das mitzukriegen, dass ein Gedanke kommt, ist ja im Prinzip eine Art der Reflexion. Und manchmal kriege ich mit, oh, ich denke, und dann merke ich, und ich denke schon ziemlich lange und habe es nur nicht mitgekriegt. Und da den Anfang des Gedankens zu erhaschen, wann fängt der Gedanke an? Oder vielleicht sogar noch irgendwann mal in diesen Moment einzusteigen, bevor der Gedanke kommt. So zwischen zwei Gedanken den Raum zu erkunden. Das ist für mich auch ein probates Mittel, um die Selbstreflexion zu stärken.
Und da fällt mir gleich noch ein, wenn wir jetzt wieder davon sprechen, das Hirn zu schulen, sich neu zu verkabeln, dann ist ja letztlich die Erfahrung, sagen wir, den Raum zu spüren zwischen den Gedanken beispielsweise. Oder mit sich selbst im Reinen zu sein, also trotzdem zufrieden zu sein, wenn dann ein Gedanke gekommen ist, ohne sich selbst zu kasteien oder zu verurteilen.
Ja, das ist dann so wie, nochmal zurück in ins Flugzeug, wo ich dann zu mir selber sage, wow, jetzt merke ich aber, da ist ein Teil in mir ziemlich sauer und wütend. Aber wir lassen die Situation mal so, wie sie ist und reagieren auf eine andere Art und Weise. Und dann setze ich mich hin und nicht nur, ich setze mich nicht nur hin, sondern auch noch mit mir selbst auseinander, woher denn eigentlich diese Wut kommt.
In diesem Sinne, Ralf, vielen Dank für die gemeinsame Zeit.
Vielen Dank, Fabian.
Das war Masters of Entrepreneurship. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn Sie von dem, was Sie gehört haben, inspiriert sind und denken, dass das Thema auch in Ihrem Unternehmen relevant ist, dann besuchen Sie intralab.net/kontakt und vereinbaren Sie einen Termin für ein Erstgespräch. In diesem finden wir gemeinsam heraus, ob wir auch Ihre Challenge in einen kraftvollen Change verwandeln können. Bis bald.